Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher, heute wieder ohne Kim. Ich verspreche, beim nächsten Mal ist Kim wieder für euch da. Aber dafür mit Klaus Haas. Hallo Klaus.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist, Klaus. Und die Leute, ich sage jetzt mal, die Mitglieder von uns, die jetzt diesen Podcast hören, die kennen vor allem deine Frau, die Anna Brigitte, die jetzt auch Co-Sprecherin von der Ortsgruppe Süd ist und im Finterrat. Aber auch du bist in unserem Dunstkreis und wir haben dich eingeladen, weil wir über das hochaktuelle Thema Menschenrechte und in dem Zuge auch über Amnesty International sprechen möchten.
Ja, ich bin schon sehr, sehr lange Mitglied von Amnesty International, bin hier jetzt in Koblenz aktiv, in der Koblenzer Gruppe und beschäftige mich von daher natürlich auch intensiv mit dem Thema Menschenrechte.
Kommen wir gleich zu, was genau das bedeutet, aber bleiben wir mal bei Amnesty. Also ich kenne Amnesty ehrlich gesagt daher, das sind Menschen, die sprechen mich auf irgendeinem Stand auf der Straße an und wollen irgendwas von mir und meistens, wie man das dann in der Hetz der Stadt irgendwie hat, geht man vorbei und sagt, nee, ich bin schon Mitglied. Sollte ich nicht vorbeilaufen nächstes Mal?
Ja, natürlich. Ich meine, ich denke, das ist schon ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und da bestehen, glaube ich, auch durchaus Bezüge jetzt zu der politischen Arbeit. Jetzt bei den Grünen, aber natürlich auch bei anderen Parteien. Und ich denke, die Menschenrechte müssen auch immer ein wichtiges Thema auch in der politischen Arbeit sein, dass das immer im Hintergrund mitgedacht werden sollte.
Absolut. Allein wenn wir jetzt mal unseren Themenkatalog für heute angucken, wir werden über Russland und die Ukraine sprechen, wir werden natürlich, und das wird wahrscheinlich unser Fokus dann heute werden, mal gucken, wo sich das Gespräch entwickelt, aber die WM in Katar, die jetzt ansteht, aber auch generell, was haben Menschenrechte eigentlich mit dem Klimawandel zu tun? Und wie sieht eigentlich so die Menschenrechtslage in der Welt, in Deutschland, in Europa aus? All das sind natürlich hochpolitische Themen. Jetzt ist Amnesty natürlich keine Partei, sondern ja, eine Nichtregierungsorganisation, wie sich das so nennt. Kannst du vielleicht unseren HörerInnen ein bisschen vorstellen, was macht Amnesty, wer ist überhaupt Amnesty und wie seid ihr, vor allem auch hier in Koblenz, entstanden?
Ja, Amnesty ist zunächst einmal die größte internationale Menschenrechtsorganisation mit ca. 10 Millionen Mitgliedern und Unterstützern weltweit in über 150 Ländern. Amnesty ist 1961 gegründet worden und das heißt vor über 60 Jahren und hat sich seitdem enorm entwickelt. Wir beschäftigen uns halt, oder unser Ziel ist die Durchsetzung der Menschenrechte weltweit. Und dabei ist unsere Grundlage die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, verabschiedet 1948, zu der sich alle Mitglieder der UNO, und das sind ja fast alle Länder, bekennen und bekennen sollten. Dass das in der Praxis häufig nicht so ist, ist noch ein anderes Kapitel. Das heißt also einmal die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und dann sind seit 1948 die Menschenrechte in einer ganzen Reihe von Menschenrechtskonventionen noch ausgeführt worden zu spezifischen einzelnen Bereichen. Das ist letztendlich die Grundlage, auf der Amnesty arbeitet. Grundsätzlich arbeiten wir zu allen Menschenrechten. Unser Schwerpunkt sind aber schwere Verletzungen dieser Menschenrechte. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit allem und jedem, was mit Menschenrechten zu tun hat. Dafür haben wir auch überhaupt nicht die Kapazität, sondern wir versuchen, schwere Verletzungen zu vermeiden oder zumindest die Opfer solcher Menschenrechtsverletzungen zu unterstützen.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, macht auf jeden Fall Sinn, es ist gut, dass es euch gibt, aber schwere Menschenrechtsverletzungen sieht man jetzt in Koblenz nicht unbedingt an der Tagesordnung. Warum gibt es dann eine Ortsgruppe Koblenz? Macht es überhaupt Sinn, dann auf kommunaler Ebene für Amnesty aktiv zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, Amnesty ist eine internationale Menschenrechtsorganisation. Das bezieht sich nicht nur auf die Mitglieder, sondern wir beschäftigen uns auch international mit Menschenrechten und Menschenrechtsverletzungen in allen Ländern. Das heißt, wir hier in Deutschland und in Koblenz arbeiten nicht nur zu den Menschenrechten in Deutschland oder ich würde eher sagen zu einem kleineren Teil, sondern unsere Zielrichtung ist natürlich auch Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern, denen zu begegnen und die Menschen, die davon betroffen sind, in anderen Ländern zu unterstützen.
Wie sieht denn so die konkrete Arbeit von euch hier in Amnesty Koblenz aus?
Ja, wir beschäftigen uns mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Themen. Das entscheidet unsere Gruppe im demokratischen Prozess auf internationaler Ebene und auf deutscher Ebene gibt es einen gewissen Strategieplanungsprozess, wo auch dann Kampagnen entwickelt werden, an denen wir uns dann beteiligen wollen oder können, wobei die Entscheidung, an welchen Kampagnen wir uns beteiligen, zu welchen Themen wir arbeiten, die liegt immer dann bei uns. Also um einige Beispiele zu nennen, Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir betreuen den Fall eines Nigerianers, der in Saudi-Arabien zum Tode verurteilt worden ist, weil er in einer Auseinandersetzung verwickelt war, bei dem ein Polizist getötet worden ist. Das Verfahren ist unter völlig unfairen Bedingungen verlaufen. Der Mann spricht kein Arabisch, der Prozess ist auf Arabisch geführt worden, er musste irgendwas unterzeichnen auf Arabisch, das er nicht verstanden hat und ist dann auf dieser Basis verurteilt worden. Wir setzen uns jetzt dafür ein, dass dieses Todesurteil aufgehoben wird. Also das ist ein Bereich. Dann haben wir bestimmte Aktionen durchgeführt. Also in diesem Jahr haben wir eine Ausstellung zu politischen oder zu Flüchtlingen generell organisiert. Wir haben mit anderen Organisationen zusammen, auch mit den Grünen, eine Mahnwache zur Ukraine vorbereitet und organisiert. Wir waren beim Holocaust-Gedenktag am Mahnmal hier in Koblenz. Wir arbeiten insbesondere auch zu Frauenthemen und werden jetzt auch am 25.11. dann wieder einen Stand dazu am Le-Rondell machen. Also das ist so eine kleine Palette von den
ja, eine große Palette.
Es ist teilweise dann schon eine größere Palette.
Nochmal kurz zurück zu dem Fall, wo ihr dann dem Verurteilten helft. Was habt ihr denn für Hebel als NGO, die ihr da in Bewegung setzen könnt? Oder was für Werkzeugen arbeitet ihr, um da wirklich was umzusetzen?
Na, wir von unserer Gruppe arbeiten da vorwiegend mit Appellbriefen oder E-Mails, dass wir uns an die entsprechenden Institutionen, das Gericht, den Innenminister in Saudi-Arabien wenden. Dann wird der Fall natürlich aber auch von unseren hauptamtlichen Mitarbeitern noch mitverfolgt, die für Saudi-Arabien zuständig sind und die wesentlich bessere Einblicke auch in das Land haben und auch Kontakte vor Ort haben. Und dann, ob das in diesem Fall, denke ich, wird das nicht mehr der Fall sein. Also die sprechen dann mit Angehörigen, mit dem Rechtsanwalt und versuchen die dann dabei zu unterstützen.
Das heißt, Amnesty ist nicht eine reine Ehrenamtsorganisation, sondern ihr habt auch Hauptamtliche, die das hauptberuflich machen.
Ohne das geht es nicht. Also insbesondere auch die Recherche der ganzen Informationen, auf denen unsere Aktionen beruhen und auch die Absicherung dieser Informationen, die müssen natürlich hieb und stiff jetzt sein, wenn wir einen Bericht veröffentlichen und Regierungen Vorwürfe machen. Das erfolgt ganz überwiegend durch hauptamtliche Mitarbeiter. Wir haben ein internationales Sekretariat in London mit Außenstellen in sehr vielen Ländern weltweit, die diese Arbeit machen und auch internationale Kampagnen vorbereiten und das uns in Deutschland dann zur Verfügung stellen.
Spannend. Kommen wir zu dir als Person, Klaus. Wer bist du und wie bist du denn dazu gekommen, für die Menschenrechte ganz konkret einzutreten? Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass Menschenrechte wichtig sind, aber nicht alle und die wenigsten jetzt der Menschen sind in einer Nichtregierungsorganisation, die sich genau darum kümmert. Also was ist in deiner Biografie passiert, dass du sagst, ich gehe jetzt zu Amnesty und engagiere mich in diese Richtung?
Ja, ich bin jetzt schon etwas älter, 66 Jahre, und ich glaube, ich war aber schon immer im gewissen Sinne ein politischer Mensch. Ich habe dann im Studium angefangen, bei Amnesty zu arbeiten, und meine Motivation oder der Grund, der mich dazu bewegt hat, war eigentlich das, dass es mir immer schon sehr stark aufgestoßen ist, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, deren Meinung ihnen nicht passt, wenn sie die nicht gleich umbringen. Und das hat mich immer schon sehr, sehr stark umgetrieben. Und ich war immer der Überzeugung, dass es nicht ausreicht, sich über irgendwas aufzuregen, sondern dass man selber hingehen muss und die Dinge in der Richtung verändern, wo man sie eigentlich hinhaben will.
Wie war dann dein Weg? Du hast dann gesagt, als Student hast du schon angefangen, bei Amnesty zu arbeiten. Wie ist dann dein weiterer Weg gelaufen?
Ja, ich habe dann, das war jetzt schon vor fast 40 Jahren, ich habe dann im Laufe der Zeit viele unterschiedliche Aufgaben bei Amnesty übernommen. Ich habe sehr häufig jetzt die Koordination zu bestimmten Ländern, zu der Arbeit zu bestimmten Ländern in Deutschland übernommen, zu Somalia, zu Peru, zu Malaysia, wo es darum ging, auch jetzt andere Gruppen, die auch hier zu arbeiten, zu dem Land von Amnesty zu unterstützen. Ich war dann auch mehrere Jahre im Bundesvorstand zuständig für Länder- und Themenarbeit. Ja, ich hab noch eine Reihe von anderen Dingen gemacht, und seitdem ich nach Koblenz gezogen bin vor 2,5 Jahren, engagiere ich mich jetzt hier in der Koblenzer Gruppe und bin parallel auch zuständig oder Beauftragter des Vorstandes für Rheinland-Pfalz. Das heißt, ich vertrete Anliegen von Amnesty gegenüber der Landesregierung, gegenüber dem Landtag und den dort vertretenen Parteien.
Also absoluter Vollprofi, was Amnesty hier angeht. Ist ja ein Glücksfall, dich hier zu haben. Wie können denn Menschen, die in Koblenz sagen, ich möchte mich ähnlich wie der Klaus jetzt für Menschenrechte engagieren, wie kommt man zu euch? Wie kann man bei Amnesty mitmachen?
Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also konkret hier in Koblenz sind wir natürlich immer dankbar für weitere Mitglieder, die uns unterstützen und sich für die Menschenrechte einsetzen wollen. Man findet uns eigentlich relativ einfach über unsere Webseite Amnesty-Koblenz. Wir sind auch auf Instagram vertreten. Also darüber können Interessierte immer mit uns Kontakt aufnehmen. Ansonsten, wenn sich jemand jetzt vielleicht auch aus Mangel an Zeit nicht in der Gruppe engagieren will, gibt es viele andere Möglichkeiten. Wenn man mal auf die Webseite von Amnesty Deutschland, amnesty.de, geht, da gibt es unter Mitmachen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben dort Online-Petitionen, an denen man sich beteiligen kann. Man kann sich auch Newsletter zuschicken lassen in regelmäßigen Abständen, wo man Informationen oder Aktionsvorschläge bekommt. Und natürlich ein weiterer Punkt, Amnesty ist eine Nichtregierungsorganisation, aber die Arbeit, die wir machen, kostet natürlich auch Geld. Das heißt, wir sammeln auch Spenden, man kann es finanziell unterstützen. Und das ist umso notwendiger, als wir keine Gelder von Regierungen oder Regierungsorganisationen annehmen, um unsere Unabhängigkeit und Überparteilichkeit gewährleisten.
Ja, da ein großer Aufruf dann an unsere HörerInnen. Wer sich da angesprochen fühlt, gerne melden. Auch gerne mal die Social Media Seiten oder Homepage und so weiter von euch besuchen. Aber Klaus, lass uns mal konkret werden. Wir haben ein paar Themen auf unserem Plan und ich glaube, der seit Monaten drängendste Thema, wir merken es an allen Ecken und Enden und eben auch im Hinblick auf ja die Menschenrechte und deren Verletzung, ist mit Sicherheit der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Jetzt heißt es sprichwörtlich, im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt. Würdest du diesem Sprichwort zustimmen?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, die internationale Staatengemeinschaft hat sich jetzt über viele Jahre und Jahrzehnte ein internationales Rechtssystem gegeben, um eigentlich sowas zu verhindern. Und das hat natürlich Russland jetzt, diese Konvention hat Russland natürlich in jeglicher Hinsicht jetzt eklatant verletzt. Und insofern ist, um dieses Wort von Olaf Scholz nochmal zu gebrauchen, das ist natürlich eine Zeitenwende, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im menschenrechtlichen Bereich und in vielerlei Hinsicht.
Kannst du uns ein bisschen Einblicke geben, was alles an Kriegsverbrechen oder eben an Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine bisher schon zumindest mal bekannt ist? Wahrscheinlich ist viel mehr passiert, als wir alles wissen. Aber was ist bekannt?
Naja, viel ist ja schon durch die Presse gegangen. Auch nachdem Russland sich jetzt nach der ersten Angriffswelle aus vielen Gebieten zurückgezogen hat und eigentlich nur Chaos und Tote, um es jetzt etwas überspitzt zu sagen, hinterlassen hat. Und Amnesty ist da auch, wie andere Organisationen, auch mit dem Team vor Ort gewesen, hat recherchiert, was da passiert ist, um konkrete Belege auch zu finden und nachzuweisen, dass das im Rahmen von Menschenrechtsverletzungen erfolgt ist. Diese Arbeit leisten wir auch weiterhin. Das heißt, wir untersuchen, gerade ich hatte von unserem Sekretariat in London gesprochen, da gibt es Leute, die sich dann nur mit Russland und der Ukraine beschäftigen und dann umfangreich recherchieren die Menschenrechtsverletzungen, die primär sicher von russischer Seite begangen werden. Das heißt, es werden Leute erschossen, es werden Leute gefoltert, es werden Ukrainer auch gegen ihren Willen nach Russland gebracht aus den besetzten Gebieten. Die Liste ist sehr lang und es gibt bereits auch eine Reihe von Berichten von Amnesty dazu. Wen das interessiert, die kann man auch auf unserer Webseite abrufen und jetzt in 10 Tagen wird Amnesty einen weiteren umfassenden Bericht dazu veröffentlichen.
Den können wir dann vielleicht auch verlinken, dann je nachdem, wann unsere Folge erscheinen wird. Ich glaube, das prominenteste Beispiel bisher ist mit Sicherheit Butscha als Stadt. Kannst du da nochmal so ein bisschen erklären, was da rausgefunden wurde, was da passiert ist?
Naja, also was sehr, sehr offensichtlich ist, dass es russische Einheiten gegeben hat, also sicher nicht alle Soldaten, also das kann man nicht sagen, aber dass es Einheiten gegeben hat, die auch massiv gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen sind, wo Ukrainer, die dort in den besetzten Gebieten gelebt haben, in Butscha oder auch in anderen Städten, massiv unter Repressionen zu leiden gehabt haben, wo Menschen teilweise willkürlich getötet worden sind, wo Menschen verhaftet worden sind, wo auch Personen gefoltert worden sind, was insbesondere dann passiert, wenn sich Menschen dort weiterhin zur Ukraine bekennen und sich dadurch natürlich gegenüber den Russen dann angreifbar machen.
Jetzt gibt es ja auch Begriffe wie Kriegsrecht oder auch der Unterschied, der gemacht wird zwischen Soldaten und Zivilisten. Macht Amnesty diesen Unterschied auch? Ich meine, Mensch ist Mensch. Oder gibt es einen Unterschied zwischen, ob man jetzt einen Soldaten im Krieg tötet oder einen Zivilisten?
Da gibt es Unterschiede. Ich hatte ja vorhin gesagt, unsere Grundlage sind die internationalen Menschenrechtspakte und Konventionen. Und die definieren relativ klar auch, was Kriegsverletzungen sind. Und wenn sich Soldaten gegenseitig töten, so zynisch sich das vielleicht auch zunächst mal anhören mag, sind das erstmal keine Menschenrechtsverletzungen. Aber man hat zumindest versucht, im Laufe der Zeit auch den Krieg mit seinen Folgen, insbesondere auch auf die Zivilbevölkerung, etwas einzugrenzen und der Zivilbevölkerung ein Mindestmaß an Schutz zu gewähren, auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist halt letztendlich die Basis des Völkerrechts. Und von daher gibt es auch relativ klar definierte Tatbestände von Kriegsverbrechen, die insbesondere dann Zivilisten betreffen, die nach allem internationalen Recht verboten sind.
Gibt es da dann nochmal eine Unterscheidung in, ich sage jetzt mal, Kriegsverbrechen an Männern und Kindern? Wir kommen später noch auf das Thema generell Menschenrechte für Kinder, aber ist das im Krieg, spielt das eine Rolle?
Also Kinder sind natürlich immer besonders verletzlich. Das ist völlig, völlig klar. Ich denke, gerade in dem Fall und von daher gibt es natürlich auch nochmal spezielle Kinderrechte. Jetzt in kriegerischen Auseinandersetzungen, denke ich, gibt es keine wesentliche Unterscheidung. Der Schutzstatus von Kindern ist natürlich nochmal deutlich größer. Weil bei Kindern kann man einfach nicht mehr davon ausgehen, dass das irgendwelche Kombattanten sind, was man in manchen Fällen bei Zivilisten vielleicht noch vermuten könnte. Das ist bei Kindern natürlich völlig ausgeschlossen. Und wenn Kinder da bewusst getötet werden, dann ist das ganz offensichtlich ein Kriegsverbrechen.
Ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Jetzt hast du eben schon beschrieben, dass Amnesty sich zur Aufgabe gemacht hat, das zu untersuchen, das auch aufzuarbeiten, das auch festzuhalten, warum eigentlich? Also was ist das Ziel, das auch festzuhalten? Was erwartet man sich davon? Geht es vielleicht sogar in so eine Richtung, dass man sagt, man will dazu beitragen, dann vielleicht diese Kriegsverbrechen vor irgendeinem internationalen oder vor dem internationalen Gerichtshof auch zur Justiz zu bringen? Oder ist das eher für die breite Öffentlichkeit, damit du gesehen wird, was da passiert?
Naja, das hat mehrere Gründe. Ne? Auf der einen Seite richten wir uns natürlich an die internationale Öffentlichkeit und man muss ja leider sagen, dass auch wenn die Einschätzung, wie ich sie dargestellt habe, gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine und der Menschenrechtsverletzungen dort, zumindest hier im Westen von den allermeisten geteilt wird. Es gibt auch da natürlich Personen, die das anders sehen. Und wenn wir dann in eher indifferente Länder gehen, wie Türkei und Indien, sieht das sicher nochmal anders aus. Und von daher ist das oder soll das natürlich auch ein Beitrag sein, um ganz klar und unwidersprechlich deutlich zu machen, nachzuweisen, dass hier von russischer Seite tatsächlich massive Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Natürlich richtet sich das auf der anderen Seite auch nach Russland. Das ist ganz klar. Wir wollen auch gegenüber Russland und der russischen Bevölkerung deutlich machen, was passiert und dass das nicht akzeptabel ist. Wir haben aber natürlich im Augenblick nicht die Illusion, dass wir damit zumindest kurzfristig irgendeine Änderung bewirken können.
Nicht? Das wäre jetzt mal eine nächste Frage. Glaubst du, und vielleicht wahrscheinlich nicht kurzfristig, glaubst du daran in irgendeiner Art und Weise, dass sich Putin ganz persönlich vor irgendeinem Gerichtshof dafür verantworten werden muss?
Das wäre schön, das wäre eine Wunschvorstellung, wie bei vielen, vielen anderen Personen auch, die eigentlich Leid über Tausende und Millionen von Menschen gebracht haben. In dem Fall wird es sicher nicht so sein. Also wir haben ja den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der sich solcher massiven Menschenrechtsverletzungen annimmt und auch schon Personen verurteilt hat. Wir hatten auch, jetzt muss ich überlegen, ich glaube zu Serbien ist es mal gewesen, internationales Tribunal, was sich mit Kriegsverbrechen dort beschäftigt hat. Aber leider ist es immer so, es ist nur dann gelungen, hier tatsächlich Personen vor Gericht zu bringen, wenn die aus kleineren, unbedeutenden Ländern gekommen sind. Jemand aus einem Land wie Russland mal zur Verantwortung zu ziehen, sehe ich in der augenblicklichen politischen Konstellation nicht. Aber so unmöglich uns die aktuelle Situation vor einem Jahr erschienen hat, weiß man natürlich auch nicht, was jetzt in 10 Jahren sein wird. Insofern, die Hoffnung ist natürlich immer noch da.
Absolut. Gut, lass uns, Klaus, zu unserem eigentlichen Hauptthema heute kommen. Jetzt beginnt nämlich in wenigen Wochen die Fußballweltmeisterschaft der Herren in Katar. Erste Frage, bist du denn Fußballfan?
Ja, jetzt nicht sehr intensiv, aber die Spiele werde ich mir sicher anschauen.
Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wirst du es gucken? Es gibt ja immer wieder Aufrufe zum Boykott, zum Protest, dass man sich die Spiele eben nicht angucken soll.
Ja, ich denke, über den Boykott ist ja schon von einer ganzen Weile. Also Boykott, denke ich, verstehe ich eigentlich darum, dass man entweder diese Weltmeisterschaft gar nicht durchführt oder dass man da nicht hinfährt. Das ist ja schon von einer ganzen Weile entschieden worden. Und ich denke, wenn man sich die Spiele jetzt nicht anschaut, damit tut man eigentlich keinem der Menschen, die darunter zu leiden gehabt haben, in der Vorbereitung einen Gefallen.
Hättest du es erwartet von der deutschen Nationalmannschaft, von Deutschland generell, dass die WM boykottiert worden wäre, also dass die Nationalmannschaft nicht hinfahren würde?
Also Amnesty äußert sich nicht zu Boykotten. Wir informieren über die Menschenrechtslage und gerade zu Katar haben wir das seit vielen Jahren intensiv gemacht. Was die Organisation und die Länder daraus für Schlussfolgerungen ziehen und Konsequenzen, das müssen sie letztendlich selber entscheiden. Was für uns halt wichtig ist, dass Maßnahmen getroffen werden, um diese Menschenrechtsverletzungen zu beenden oder zumindest etwas für die Opfer zu tun. Da ist natürlich auch Deutschland, der DFB und die deutsche Nationalmannschaft gefragt. Ne?
Jetzt haben wir es schon angerissen oder immer wieder mitschwingen lassen und viel ist ja auch schon durch die Presse gegangen. Was für Menschenrechtsverletzungen haben denn in Katar überhaupt stattgefunden?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Katar ist ja ein relativ kleines Land mit einer kleinen Bevölkerung, ist aber wirtschaftlich potent, das heißt benötigt viele Arbeitskräfte und die holt sich das Land nicht nur, aber vorwiegend eigentlich aus Ländern in Südasien wie Indien, Nepal, Pakistan. Dort werden die Menschen angeworben und die ganzen Arbeitsbedingungen in Katar sind geprägt davon, dass die Arbeitenden fast keine Rechte haben. Das fängt dann schon bei der Anwerbung an. Wenn man sich anwerben lassen will, dann muss man mehrere tausend Euro in der Regel auf den Tisch legen. Und das ist natürlich, das sind ja teilweise arme Bauern, das heißt, die verschulden sich über beide Ohren oder die ganze Familie liegt zusammen. Das ist schon der erste Schritt. Wenn die dann nach Katar gebracht werden, sind sie ihren Arbeitgebern eigentlich völlig ausgeliefert. Es gibt ein sogenanntes Kafala-System, nicht nur in Katar, sondern auf der ganzen arabischen Halbinsel, wo die Arbeitgeber eigentlich alle Rechte haben. Das heißt, die können ihren Arbeitskräften verbieten, den Arbeitsplatz zu wechseln. Die können verbieten, dass die wieder außer Landes gehen. Die nehmen ihnen teilweise die Pässe weg, sodass sie sich auch gar nicht oder nur illegal dann im Land bewegen können. Es gibt oder man muss sagen, es gab keine Arbeitszeitbegrenzung. Urlaub war eigentlich auch kaum geregelt. Die Arbeiten dürfen keine Gewerkschaften gründen. Sie dürfen sich eigentlich in keinerlei Weise für ihre Rechte einsetzen. Dann muss man sich vorstellen, bei den Arbeiten jetzt für die WM, das sind ja nicht nur die Stadien und andere Sportstätten, sondern auch Flughäfen, die ganze Infrastruktur, Hotels, alles was da benötigt wird, sind Hunderttausende und Millionen von Arbeitskräften eingesetzt worden. Und da sind halt auch massive, abgesehen von diesem System, was quasi legal ist, in Katar auch massive Menschenrechtsverletzungen vorgekommen. Das heißt, wir haben tausende von Fällen recherchiert, wo die Arbeitenden ihren Lohn nicht erhalten haben, für einen gewissen Zeitraum oder auch längerfristig. Es sind natürlich sehr viele Unfälle passiert, auch Todesfälle, wo Menschen am Arbeitsplatz zu Tode gekommen sind. Man muss sich auch vorstellen, wir sprechen ja von der arabischen Halbinsel mit entsprechenden Temperaturen. Die Bauarbeiten finden überwiegend draußen statt. Da hat man im Sommer Temperaturen von 40, 50 Grad. Das ist natürlich, wenn man da körperlich arbeitet, eine enorme Belastung. Das haben auch nicht alle durchgehalten.
Kann man das beziffern, wie viele Menschen denn wirklich bei den Arbeiten für jetzt ganz speziell für die WM gestorben sind? Franz Beckenbauer hat ja gesagt, bekannt sind nur so 3 oder so. Ist mit Sicherheit mehr, oder?
Das ist mit Sicherheit mehr. Also man kann keine genaue Zahl nennen. Ich würde mal annehmen, dass wir hier über Tausende von Fällen sprechen. Und das Problem ist dann auch, es gibt nur in Ausnahmefällen wirklich eine Untersuchung. Wenn wir hier in Deutschland einen Arbeitsunfall haben, dann ist das natürlich ein riesen Akt mit Polizei und Arbeitsaufsicht und wer auch immer da noch involviert ist. Das kommt in Katar praktisch nicht vor und damit gibt es in der Regel auch keine Entschädigung für die Menschen oder bei Todesfällen dann für die Angehörigen, nicht?
Teil des Systems ist ja auch, das habe ich im Vorfeld mir oder angelesen, dass ja ein Katari quasi für jeden Gast oder für jeden Gastarbeiter braucht es einen Katari, der für ihn bürgt. Und da gibt es ja ein entsprechendes System, wo dann diese Bürgschaften auch weitergegeben werden. Würdest du so weit gehen, und das natürlich Abhängigkeiten schafft, die du gerade eben auch schon beschrieben hast, würdest du so weit gehen, dass man hier von moderner Sklaverei sprechen kann?
Also für nicht jetzt allgemein für Katar. Ich glaube, das wäre dann zu weitgehend. Aber es gibt mit Sicherheit Fälle von Arbeitenden dort, die in sklavenähnlichen Zuständen gehalten worden sind. Das muss man so sagen. Das betrifft jetzt nicht so die WM, aber auch das Problem der Haushaltsangestellten dort. Das ist auch ziemlich massiv und die sind halt auch ihrer ihrer Gast- oder Beschäftigungsfamilie völlig ausgeliefert. Ne?
Jetzt gibt's ja, also das Problem, was du gerade beschrieben hast, ist ja nicht durch die WM erst gekommen. Das gab es vorher mit Sicherheit schon.
Ja.
Jetzt gibt es Menschen, die sagen, es ist eigentlich ein Glücksfall und eine Chance für die Menschen vor Ort, dass diese WM nach Katar vergeben wurde, damit endlich mal Aufmerksamkeit für diese Missstände entsteht und sich im besten Fall was daran ändert. Gehst du damit?
Ja, ich würde eigentlich noch einen Schritt zurückgehen. Man hätte das schon bei der Vergabe berücksichtigen müssen. Man muss natürlich hinterfragen, ist das überhaupt sinnvoll gewesen, die Weltmeisterschaft an ein Land wie
ohne
Katar
jede Fußballtradition. Ja.
Also aus fußballerischer Sicht vielleicht auch, aber sicher auch im Hinblick auf die ganzen Menschenrechtsverletzungen. Die Menschenrechtsverletzungen haben die FIFA aber nie interessiert in der Vergangenheit. Und wenn man sich den Auswertungsbericht, wir haben einen hunderte von Seiten starken Auswertungsbericht über das Vergabeverfahren dabei geschrieben, da taucht das Wort Menschenrechte überhaupt nicht einmal auf. Das heißt, es hat die nicht interessiert und die Menschenrechte waren kein Thema. Von daher würde ich sagen, wenn man das die WM schon nach Katar vergeben hätte, dann hätte die FIFA schon damals entsprechende Vorgaben machen müssen und Vorkehrungen treffen müssen, dass diese Menschenrechtsverletzungen zumindest im Zusammenhang mit den WM-Vorbereitungen nicht vorkommen. Ne?
Ja, sehe ich genauso. Aber würdest du jetzt sagen, die WM hat mehr Schlechtes für die Situation der ohnehin schon schlechten Situation der Menschen vor Ort noch, also die verschlimmert oder sie eigentlich verbessert, weil jetzt die Aufmerksamkeit auf diesem Land liegt?
Beides. Also die WM hat die Dimension des Problems erhöht, weil einfach noch Hunderttausende von zusätzlichen Arbeitskräften ins Land gekommen sind und damit auch die Zahl an Menschenrechtsverletzungen stark zugenommen hat. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass die jahrelangen Kampagnen von Amnesty, von Gewerkschaften, dieses Problem dort und die Zustände kritisiert haben, schon gewisse Erfolge gezeitigt haben. Das heißt, Katar hat in den letzten Jahren schon eine Reihe von Verbesserungen eingeführt. Es wurde zum Beispiel ein Mindestlohn eingeführt. Dieses Kafala-System der Abhängigkeit der Arbeitenden von ihren Arbeitgebern wurde zumindest abgemildert, sodass auf dem Papier jetzt zumindest Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln müssen, ohne ihren Arbeitgeber zu fragen. Sie können auch außer Landes gehen, ohne ihren Arbeitgeber zu fragen. Also da hat es schon positive Veränderungen gegeben, die uns sicher nicht ausreichen, aber wo man sagen muss, dass die Situation jetzt besser ist als in Nachbarländern
von Katar. Meinst du, das ist nachhaltig oder glaubst du, dass es zu dem Status quo von vor der WM-Vergabe wieder zurückkehrt, sobald die Aufmerksamkeit weg ist?
Das ist halt die große Frage. Es ist schon im Augenblick zu beobachten, dass es eine Rückwärtsentwicklung gibt. Das heißt, gerade die Arbeitgeberverbände in Katar, auch der Schura-Rat, der da einen ziemlichen Einfluss hat, haben schon gesagt, so geht es nicht. Diese Änderungen der Arbeitsbedingungen gehen zu weit. Das bringt zu viele Nachteile für die Unternehmen und die müssen zurückgenommen werden. Ein zweites Problem ist, dass auch wenn die gesetzlichen Änderungen positiv zu bewerten sind, die Durchsetzung dieser Gesetze sehr zu wünschen übrig lässt. Das heißt, vieles steht auf dem Papier, wird aber in der Praxis noch lange nicht umgesetzt, ne?
Was glaubst du, werden Menschen, die jetzt tatsächlich dann nach Katar auch fliegen zur WM, um sich WM-Spiele anzuschauen, für ein Katar erleben? Wird sich das versteckt halten, diese Systeme, die du beschreibst, oder wird das für jeden offenkundig zu sehen sein?
Nein, ich denke, Besucher werden davon erstmal relativ wenig erleben. Zum einen, weil ein Großteil der Arbeit natürlich gelaufen ist, bereits. Und zum anderen sind die natürlich überwiegend in ihren Hotels, in den Stadien und haben überhaupt auch gar keinen Kontakt mit den Arbeitenden, vielleicht mit dem Servicepersonal, ne?
Wird natürlich eine ganz besondere Stimmung sowieso, aufgrund der Weihnachtszeit. WM im Winter hatten wir auch noch nicht, bei Glühwein statt Bier im Biergarten. Hast du, jetzt hast du gesagt, du wirst die Spiele sehen, aber bist du davon überzeugt, dass man diese WM ohne jedes schlechte Gefühl gucken kann, wenn man diese ganzen Menschenrechtsverletzungen im Hinterkopf hat?
Also ich glaube schon, dass man sich auch als Fußballfan an den Spielen freuen kann. Ich denke, es ist aber wichtig, sich dabei auch deutlich zu machen, wie das eigentlich erst ermöglicht worden ist. Und dass man sich auch als Fußballfan vielleicht dafür einsetzen sollte, auch eine gewisse Verantwortung hat, zumindest nachträglich in Katar noch das zu verbessern, was möglich ist. Insbesondere aber auch, dass man für künftige Sportereignisse dann andere Verfahren findet, wo sowas von vornherein halt ausgeschlossen wird. Und auch wenn die FIFA inzwischen zumindest akzeptiert hat, dass Menschenrechte ein Thema sind, das ist auch schon mal ein Fortschritt, das haben die früher ja völlig abgelehnt, weisen sie eigentlich das meiste noch weit von sich. Also insbesondere fordert Amnesty eigentlich die Einrichtung eines Wiedergutmachungsfonds, mit dem Opfer von Menschenrechtsverletzungen dort in der Vergangenheit jetzt entschädigt werden, durch die FIFA in der Höhe von 440 Millionen Euro.
Wie kommt man auf diese Zahl?
Das sind die Preisgelder. Also wir haben das so gewählt, dass das den Preisgeldern entspricht. Das klingt natürlich erstmal sehr viel. Auf der anderen Seite kann man erwarten, dass die FIFA durch die WM etwa 6 Milliarden Euro einnimmt. Und dann relativiert sich das natürlich schon.
Gibt es da schon irgendeine Art von Zukommen der FIFA auf solche Forderungen?
Also die katarische Regierung hat in sehr geringem Umfang Wiedergutmachungszahlungen geleistet an bestimmte Personen, was zahlenmäßig überhaupt nicht ausreicht. Das ist auch von der FIFA unterstützt worden. Es gibt aber keine Zusage jetzt für die Einrichtung eines solchen breit aufgelegten Wiedergutmachungsfonds, weder in der Höhe von 440 Millionen noch in irgendeiner anderen Höhe. Das ist ein Punkt, wo wir uns im Augenblick noch stark engagieren. Diese Forderung wird im Übrigen auch vom DFB jetzt unterstützt, was ich auch für eine positive Entwicklung halte, auch von einer Reihe von anderen nationalen Fußballverbänden. Und ich hoffe, dass es doch noch gelingt, dann auch in den nächsten Wochen oder auch während der WM die FIFA dann zu überzeugen, hier tätig zu werden, ne?
Jetzt gab es in einem Interview ich glaube, ZDF, das glaube ich erst die Tage rauskam, dieses Interview mit einem Vertreter der Kataris oder der Organisatoren da vor Ort, wo es auch um das Thema Homosexualität ging und er das als Sünde, als unmenschlich bezeichnet hat. Auf der anderen Seite hat Manuel Neuer schon unser Nationaltorhüter angekündigt, eben mit dieser One Love Kapitänsbinde auf den Platz zu gehen. Wir werden sehen, inwiefern es noch andere Symbole der Solidarität auch mit der LGBTQ-Bewegung geben wird. Inwiefern hältst du das für sinnvoll oder für auch, bringt das was, wenn die Spieler sich vor Ort positionieren?
Also ich finde es schon wichtig, wenn die Spieler sich vor Ort dort äußern. Man muss natürlich sagen, das Thema Homosexualität ist ein sehr umstrittenes Thema. Umstritten insofern, dass es sehr, sehr viele Länder gibt, die dem sehr, sehr negativ gegenüberstehen. Das ist ja nicht nur Katar und die arabischen Länder, das ist jetzt auch Russland, auch viele Länder in Asien, in Afrika. Von daher, weil das teilweise auch einen kulturellen Background dort hat. Von daher glaube ich nicht, dass das nach Katar hinein irgendwelche Wirkungen hat. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen gegenüber der Weltöffentlichkeit, dass dies ein wichtiges Thema ist. Ne?
Haben die Menschen, die sich da jetzt so positionieren, irgendwas zu befürchten in Katar? Ist es wirklich so, dass es da jetzt auch für die Spieler irgendwelche Nachteile haben könnte?
Nein, also davon gehe ich nicht aus. Das kann sich Katar nicht erlauben, gegen Spieler vorzugehen. Ne?
Und wie sieht es aus mit Fans? Hast du da den Eindruck, dass wenn Fans sich da auf öffentlicher Straße eben entsprechend positionieren und solidarisieren, dass es da zu Zwischenfällen kommen könnte?
Das ist schwer zu sagen, aber ich würde annehmen, dass das nicht passiert. Nicht? Ich meine, wenn wir über Fußballspiele und Fans reden, dann haben wir ja auch in Deutschland teilweise Probleme. Ich meine, diese Probleme werden wir dann unter Umständen in Katar auch haben. Und da werden die katarischen Behörden sich auch gegen vorgehen. Aber ich glaube, nur weil jetzt jemand seine Meinung dort äußert oder vielleicht ein T-Shirt mit einem entsprechenden Aufdruck hat oder ein Plakat hochhält, das glaube ich nicht, dass das zu massiven Problemen für die Menschen dort oder für die Fans führen wird.
Jetzt hast du schon mehrfach auch die Nachbarstaaten angesprochen. Ist Katar hier ein besonders schlichtes und schlimmes Beispiel oder ist es eigentlich die Menschenrechtsverletzungen, die wir in Katar finden, finden wir eigentlich in allen Staaten drumherum? Wie ist da so die Situation im Umkreis, im Umfeld?
Also es gibt sicher Unterschiede, aber grundsätzlich ist das in fast allen Staaten dort auf der arabischen Halbinsel so oder ähnlich. Ne?
Denkst du dann auch, dass diese Aufmerksamkeit, diese Strahlkraft auch in die anderen, in die Nachbarstaaten wirkt? Oder ist das jetzt auf Katar begrenzt und auch endet dort an der Grenze, weil die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit nicht weitergeht?
Naja, ich denke, ein wenig strahlt das schon aus. Man darf sich davon nicht zu viel erwarten. Aber natürlich lenkt Katar auch ein wenig den Blick generell auf die arabische Halbinsel und auch auf die anderen Staaten dort. Und gerade in Bezug auf diese Punkte mögen wir es natürlich eigentlich gar nicht, wenn das mal in der Öffentlichkeit ausgebreitet wird. Nicht?
Spannendes und umfangreiches Thema, da können wir mit Sicherheit noch lang drüber quatschen, aber es ist ja auch zu Recht aktuell und wir werden sehen, wie sich diese ganze Situation dann während der WM verhält. Zwei andere Themen haben wir aber auch noch auf unserem Plan. Das eine, und da kommen wir auch nicht drum herum, aber schon jetzt die Ankündigung, die nächste Folge wird sich explizit um das Thema Iran und der Frauenrechte im Iran drehen. Da wird Kim spannende Gäste haben. Trotzdem, aus deiner Perspektive, was passiert da gerade im Iran und was hat das mit Menschenrechtsverletzungen zu tun?
Ja, erstmal finde ich es sehr, sehr positiv, wenn ihr euch damit mit dem Iran nochmal separat auseinandersetzt. Denn die Situation ist in Iran ist seit vielen, vielen Jahren übel. Das heißt, es ist ein sehr repressives Regime mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, die Leute werden willkürlich inhaftiert, viele Leute werden gefoltert in den Gefängnissen. Es werden sehr viele Todesurteile gefällt oder die Leute werden auch so erschossen. Und das ist natürlich jetzt eskaliert nach dem Tod der einen Frau, die verhaftet worden ist, weil sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen hat. Und jetzt kocht halt auch die Wut der Bevölkerung am Regime und an den repressiven Maßnahmen hoch und äußert sich in sehr vielen Demonstrationen, die vom Staat massiv oder wo der Staat zumindest versucht, die massiv zu verhindern, teilweise indem auch mit scharfer Munition auf die Leute geschossen werden. Und Amnesty hat, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber eine große Zahl an Personen dokumentiert, die jetzt bei den Demonstrationen bereits getötet worden sind.
Hältst du die Demonstrationen und den ganzen Protest für aussichtsreich? Wird es was bringen? Wird es was ändern?
Also ich habe das am Anfang hatte ich es nicht erwartet, weil wir hatten natürlich schon immer mal wieder, gerade auch im Zusammenhang mit Wahlen im Iran, massive Unmutskundgebungen, die dann aber sehr schnell vom Regime beendet worden sind. Jetzt hat das eine neue Dimension bekommen. Im Augenblick ist es noch so, dass das Regime bereit scheint, mit allen Mitteln die Opposition zu unterdrücken. Von daher denke ich, ist es ein zentrales Thema, dass das jetzt wirklich auf dieser Konflikt auf die Weltöffentlichkeit, auf die Weltbühne hochgehoben wird. Und Amnesty, auch andere Organisationen, haben sich jetzt dafür eingesetzt, dass die UN einen Untersuchungsmechanismus zum Iran einleitet, wo von offizieller Seite, von der UN-Menschenrechtskommission, dieser Konflikt untersucht wird. Und ich hoffe, dass die UN das tatsächlich umsetzt und dass das dann gewisse Wirkungen haben wird.
Jetzt sind ja all die Bereiche, ob wir jetzt über Russland sprechen, über Katar, auch über den Iran, alles ja Außenpolitik. Und wir haben eine neue Außenministerin, nämlich Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin. Wie schätzt du ihre Rolle in dieser ganzen Gemengelage, in all diesen Krisen und jetzt speziell auch im Iran ein? Vor allem im Hinblick darauf, dass sie immer angekündigt hat, sie möchte eine feministische Außenpolitik machen. Wohl, wenn nicht im Iran?
Ja, ich denke, es hat da schon gewisse Änderungen gegeben. Das muss man sicher sagen. Es ist auf der anderen Seite auch nicht das, was Amnesty sich vorstellen würde. Weil wir beurteilen das natürlich auch unter dem Blickwinkel, wie stark engagiert sich jetzt die Bundesrepublik für die Menschenrechte und welchen Stellenwert bekommen die Menschenrechte auch in der gesamten Außenpolitik. Und da muss ich sagen, das reicht aus unserer Sicht bisher bei weitem nicht aus. Es hat Änderungen gegeben, aber wir würden uns sicher wünschen, dass die Bundesrepublik da noch wesentlich konsequenter agiert.
Vielen Dank für auch den Themenblock. Wie gesagt, der wird ausführlich in der nächsten Folge beleuchtet werden von Kim. Einen letzten Block haben wir noch. Wir hatten vor ein paar Wochen die Folge, die hieß Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Würdest du sagen, Menschenschutz oder andersrum, Klimaschutz ist auch Menschenschutz oder der Schutz der Menschenrechte? In welcher Korrelation stehen die beiden Dinge, Klimaschutz und Menschenrechte?
Das hängt unmittelbar zusammen. Das heißt, man muss ganz klar sehen, die Klimakrise ist eine Menschenrechtskrise, und zwar eine massive. Bereits jetzt werden durch die Klimaveränderung die Menschenrechte von sehr vielen Menschen weltweit bedroht, beeinträchtigt, und das wird in der Zukunft noch ganz stark zunehmen.
Was heißt das konkret? In welcher Form bedroht die Klimakrise Menschenrechte?
Das ist sehr, sehr vielfältig, aber insbesondere werden dadurch Staaten im globalen Süden bedroht, die kriegen das am ärgsten mit, und dort bereits vulnerable, also verletzliche Gruppen. Um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, es gibt ja hunderte Millionen Menschen weltweit, die von der Subsistenzlandwirtschaft leben. Das heißt, die versorgen sich von dem, was sie anbauen. Und die bekommen die bekam schon früher Probleme, wenn jetzt mal die Regenzeit 2 Jahre ausblieb. Das ist teilweise für die früher schon eine Frage von Leben und Tod gewesen. Durch die Klimaveränderung verstärkt sich das jetzt noch massiv. Das heißt, vielen dieser Menschen in vielen Gebieten wird einfach die Lebensgrundlage entzogen. Die können da nicht mehr existieren, müssen dann in die Städte abwandern. Das verstärkt natürlich auch wieder die Flüchtlingsströme nach Europa, in die USA und andere Länder. Also das hat massive Konsequenzen. Wir können auch, das ist eigentlich das meistzitierte Beispiel, die Inseln im Pazifischen Ozean, die Befürchtung haben, dass sie irgendwann mal ganz im Meer versinken. Oder wenn wir hier nach Deutschland oder Europa blicken, die Statistiker können ja jetzt schon ansagen oder ausrechnen, was bei einer Hitzeperiode, wie viele Menschen da sterben in Deutschland. Und wenn die Hitzeperioden zunehmen in der Intensität und in der Länge, dann kann man sich ausrechnen, wie viele zusätzliche Tote damit verbunden sind. Also von daher haben wir da massive Konsequenzen auf die Menschenrechte.
Positioniert sich dann damit Amnesty auch ganz konkret zum Thema Klimaschutz? Oder ist das was, wo ihr sagt, ist nicht gerade unser Zuständigkeitsbereich?
Also wir haben einige Jahre diskutiert. Früher haben wir uns nicht mit dem Thema beschäftigt. Wir haben dann aber international beschlossen, dass das ein zentrales Thema für Amnesty ist. Wir haben auch in diesem Jahr einen fast 100-seitigen Bericht zu dem Thema veröffentlicht, wo die Klimakrise als Menschenrechtskrise mit allen ihren Auswirkungen dargestellt wird.
Also ich glaube, es wird klar, ich habe letztens noch unseren Verlauf unserer Podcast-Folgen mal durchgescrollt und die letzten haben alle im Titel Klimaschutz. Es sind so viele Bereiche, es war dann Klimaschutz auf Energiepolitik betroffen, bezogen, Klimaschutz auf Gesundheitspolitik betroffen und eben auch Klimaschutz im Hinblick auf Menschenrechtspolitik am Ende. Alle Bereiche haben irgendwas mit Klimaschutz zu tun, da sieht man, wie drängend dieses Thema ist. Klaus, ich danke dir, dass du heute da warst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Fußball gucken, aber natürlich auch kritischen Fußball gucken. Wir sehen uns öfter noch hier im Kreisbüro, wo wir gerade unseren Politik-Podcast hier aufnehmen, weil du ja, wie gesagt, durch Anna auch mit uns verbunden bist. Aber ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin in der Arbeit für Amnesty, die so wertvoll ist, das haben wir heute mal wieder gehört. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, war ein sehr interessantes Gespräch.
Das finde ich auch und all unseren HörerInnen nochmal die Bitte, lasst uns gerne mal 5 Sterne da oder ein Abonnement. Wir freuen uns über jeden Like, über jedes Teilen und bis zum nächsten Mal.